Gerade eben sprach ich über unseren wunderbaren, großen, allmächtigen Gott, der übrigens nicht nur ganz groß ist im Himmel, er ist auch ganz groß im Kleinen. Denn genauso wie du mit Größenangaben in die Größe gehen kannst, Lichtjahre und was weiß ich, so kannst du auch ins Kleine gehen. Es ist unendlich klein. Der Mikrokosmos ist unendlich klein. Und Gott ist im allmächtigen Kosmos und er ist auch im ganz, ganz Kleinen. Denn wenn er wirklich Gott ist und alles geschaffen hat, dann ist er in jedem kleinen Elektron. Das macht es uns noch schwerer, ihn zu verstehen. Und wisst ihr was? Wir können ihn gar nicht verstehen. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nur an dem Punkt, wo er mir ganz nahe gekommen ist. Wo er einer von mir geworden ist, in Jesus. In Jesus ist Gott mir ganz nahe gekommen. Und in Jesus sehe ich den Vater und sehe den, der zu mir sagt, mein Sohn, mach dir nicht zu viele Gedanken. Vertraue auf mich. Ich bin da und ich bin nah bei dir. Ich möchte heute zum wahrscheinlich vorletzten Mal mit dem Thema weitermachen. Wir haben einige davon gehabt. Nicht nur haben wir zu Silvester, zum Neujahr, über unsere Jahreslosung gesprochen. Und nicht nur hat unsere Elfriede uns darüber gepredigt, sondern wir haben auch schon einige Themen besprochen, nämlich nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Einander wertschätzen war ein weiteres Thema. Und dann, wie entstehen gesunde Beziehungen? Wir erinnern uns daran, ich sprach über nicht gesunde Beziehungen, in denen meistens unser Leben abläuft. Die meisten Beziehungen, in denen wir existieren, sind nicht die, die Gott eigentlich möchte. Sie sind nicht unbedingt verkehrt, aber wenn ich nur in ungesunden Beziehungen lebe, dann fehlt mir etwas und ich brauche wirklich gesunde Beziehungen. Und dann beim letzten Mal füreinander ein Geschenk des Himmels. Ich möchte einen Vers sagen, den wir uns einfach merken wollen, und der ist ganz einfach. Wir leben ein Leben, das auf andere ausgerichtet ist. Übrigens, ich habe ein paar Blätter hier vorne liegen, 4 Stück liegen hier für unsere englischen Freunde. Wer möchte, kann sich da gerne eins nehmen. Dann kann man nämlich die Worte so ein bisschen schon, ne, auch Deutsch, Englisch, dass man das verstehen kann. Es kann euch helfen, denn wir haben heute Morgen keine Übersetzung. Wir haben keine Übersetzung heute Morgen. Und bitte was? Samuel übersetzt? Okay, das wusste ich nicht. Dankeschön. Gut. Wir leben ein Leben, das auf andere ausgerichtet ist. Das ist unser Markenzeichen als Christ. Ich habe darüber nachgedacht, wie sieht ein Leben aus, welches von mir alleine gelebt wird? Wie ist ein Leben, das ich persönlich für mich lebe? Da sind mir 4 Begriffe eingefallen. Sorge. Ein Mensch, der nur sich um sich dreht, lebt in Sorge. Er sorgt sich ständig. Oder die zweite Sache, er ist begierig. Begierde. Welches Auto kaufe ich mir? Wie lege ich mein Geld an? Wie kann ich mein Haus verschönern? Wie kann ich mich selber verschönern oder besser machen? Das dritte ist Neid. Ich beneide andere Menschen. Und das vierte ist Stolz. Ich erhebe mich, ich nehme mich selber sehr wichtig. Das sind so, vielleicht gibt es noch mehr, aber das sind die 4 ganz starken Dinge. Und jetzt passiert Folgendes, wenn wir Christ werden. Es fängt an, und ich denke bei jedem Menschen, jeder auf eine etwas andere Art und Weise, drehen wir uns um uns selbst. Ich bin wichtig. Ich, meiner, mir, mich. Und jetzt kommt Gott zu uns. Und Jesus sagt in seinem Wort, geht ein durch die enge Pforte. Habt ihr euch mal über dieses Wort Gedanken gemacht? Geht ein durch die enge Pforte, sagt Jesus an einer Stelle. Was ist diese enge Pforte? können wir jetzt eine Bibelstunde drüber machen und viel raten. Und es kann vielleicht mehres bedeuten, aber viele denken dabei zuerst an Gesetze, an Bestimmungen und Verordnungen. Geht ein durch die enge Pforte, heißt nicht mehr tanzen, kein Alkohol, keine Zigaretten, nicht mehr dies, keine weltlichen Freunde, das ist die enge Pforte. So habe ich das früher mal verstanden. Ich sage euch eine andere Deutung und ich glaube, die ist korrekter. Die enge Pforte ist einmal Jesus. Er alleine ist die enge Pforte. Ich gehe ein durch Jesus. Auf einmal, wenn ich mich nicht mehr um mich drehe, wenn ich zu Gott gerufen werde, in einer Versammlung, im persönlichen Gespräch, im Gebet, werde ich gerufen. Und Jesus kommt zu mir. Und ich gehe ein durch die enge Pforte. Dann bedeutet das, ab dem Zeitpunkt gibt es für mich nur eine Berufung, nämlich in Jesus zu sein. Bei ihm zu sein. Bei Jesus, an seiner Hand. Und wenn ich an seine Hand gehe, weiß ich ganz genau, was in dem einen Moment richtig ist oder nicht. Wo ich ein Glas Wein trinken kann oder wo ich es lieber bleiben lasse. Wo ich mit weltlichen Menschen zusammen bin, bei Jugendlichen vielleicht, auch wo ich mal in ein Disco gehe und wo ich merke, nein, das tut mir nicht gut oder das ist nicht korrekt. Aber nicht die Disco ist nicht korrekt, sondern wenn ich die Hand Jesu loslasse, das ist nicht korrekt. Also die enge Pforte ist Jesus. Und das Zweite, die enge Pforte ist der Nächste. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe für meinen Bruder, für meine Schwester. Ich komme da gleich noch drauf zurück, erstmal so ganz allgemein. Und dieses Leben für den Nächsten und mit Jesus ist ein Leben in der Liebe. Mein Leben ist geprägt von Liebe. Ich empfange Liebe und ich gebe sie weiter. Ich empfange Liebe und während ich sie empfange, füllt sie mich ganz aus. Und das Geheimnis ist, wenn ich sie weitergebe, bleibt sie trotzdem bei mir. Ich verliere die Liebe nicht, ich verliere mich selber dabei, aber nicht die Liebe. Die ist in mir und dann lebe ich im Dienen, im Lieben und im Mitfühlen. Ein Mensch, der für andere lebt, fängt auf einmal an, mit dem Nächsten zu fühlen. Auf einmal bin ich nicht mehr nur bei mir und setze mich in Beziehung zu dem anderen, sondern ich sehe den anderen, wie er oder sie ist. Und das ist manchmal ein Weg. Das ist auch verbunden mit Interesse. Wie viel Interesse habe ich an anderen Menschen? Wie wichtig ist mir mein Nachbar, der Tankwart, die Frau hinter der Bäckereitheke und so weiter. Wie wichtig ist mir das? Ich möchte über diese Dinge mich noch ein bisschen auslassen. Ja, an manchen Stellen wiederhole ich mich vielleicht, weil wir dieses Thema wirklich jetzt mehrere Wochen drauf hatten. Es sind drei Bereiche, die ich mit euch umkreisen möchte. Erstens, wie die Erfahrung der Liebe Gottes unser ganzes Leben verändert. Das ist mein erster Punkt. Der zweite, wir sprechen dann über die Bedeutung des Grußes, des Grüßens. Ich grüße dich. Was heißt das alles? Und danach werden wir das Abendmahl nehmen. Und danach schließe ich ab mit unseren Beziehungen, die früher in der Gesellschaft üblich waren, wie sie heute ablaufen und wie sie bei Gott ablaufen sollten. Wenn ich euch frage, oder wir sagen doch manchmal, man kann die Menschheit einteilen in zwei Gruppen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich das tun kann. Ich kann zum Beispiel sagen, unsere Welt besteht aus Männern und Frauen. Eine Möglichkeit. Ich kann sagen, unsere Welt besteht aus Schwarzen und Weißen, im großen Sinne, mehr hell oder mehr dunkel. Ich kann auch sagen, wir haben die nördliche Hemisphäre und wir haben die südliche Hemisphäre. Wir können unterscheiden zwischen reichen und armen Menschen. Wir können unterscheiden zwischen glücklichen und unglücklichen Menschen. Und so gibt es viele, viele Unterschiede. Was glaubt ihr wohl, was der wichtigste Unterschied ist? Können wir jetzt auch alles Mögliche sagen. Ich sage euch meine Deutung. Für mich ist der wichtigste Unterschied, Menschen, die Gottes Liebe noch nicht erfahren haben, und Menschen, die Gottes Liebe erfahren haben. Wisst ihr was? Alles andere ist unwichtig. Ob du reich bist, ob du arm bist, ob du schwarz bist oder weiß, ob du krank oder gesund bist, Mann oder Frau. Ich möchte sogar sagen, ob du glücklich oder unglücklich bist. Ist alles nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, und daran entscheidet sich alles, habe ich Gottes Liebe erfahren und erfahre ich sie jeden Tag neu oder nicht? Das sind die beiden wirklich relevanten Unterschiede. Füreinander, eine neue innere Herzenseinstellung. Und ich habe dieses Bild einfach gewählt, weil es so schön ist. Ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass es jetzt Mann und Frau ist. Das ist einfach eine Person, die sich einer anderen Person, die bedürftig ist, zuwendet. Ich wende mich dem anderen zu. In mir ist so eine starke Liebe von Gott, dass diese Liebe, die drängt zum Nächsten, die drängt zu meinem Mitmenschen. Schauen wir uns mal diesen ersten Bereich an. Also, wie die Erfahrung der Liebe Gottes unser ganzes Leben verändert. Da sind einmal Menschen, die Gottes Liebe noch nicht erfahren haben und Menschen, die Gottes Liebe erfahren haben. Auf der linken Seite sehen wir jetzt ein Herz und das bist du. Und um dieses Herz, um dich herum, ist ein Pfeil. Er geht einmal nach da und er geht wieder zurück. Immer, du drehst dich im Kreis. Ich bin wichtig. Ich bin wichtig. Ist heute gutes Wetter? Gefällt mir das Wetter? Was für ein Auto fahre ich? Wie viel Geld habe ich? Wie will ich meine Freizeit verbringen? Und so weiter. Ich drehe mich um mich. Und das Zweite ist, das beginnt mit Gottes Herzen. Aus Gottes Herzen kommt der Gedanke, lasst uns Menschen machen. Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben können. Und so hat er dich und mich geschaffen. Aus Gottes Herzen kommt die Liebe und sie dringt ein in mein Leben und ich gehe ein durch diese enge Pforte. Mein Herz wird erfüllt von Gottes Liebe und geht weiter zu meinem Bruder, meiner Schwester, zu meinem Nachbarn. Ich will es doch mal an der Stelle einschieben, damit ich es auf keinen Fall vergesse. Wir denken jetzt vielleicht, okay, das kann ich ja alles verstehen bei einem Arzt, bei einem Pastor, bei einem Lehrer oder Lehrerin zum Beispiel. Das sind Menschen, die für andere da sind. Und du denkst, ich bin ja so allein. Ich habe ja keinen Menschen mehr. Wirklich nicht? Ich glaube, keiner von uns ist wirklich allein. Wir alle leben in Beziehungen. Und die Frage ist nicht, in wie vielen Beziehungen ich lebe und wie vielen Menschen ich Gutes tue. Der Nächste ist immer nur eine Person. Mein Nächster, das sind nicht die vielen da draußen. Mein Nächster, ich wiederhole mich, ich habe das schon mal gesagt hier. Ich habe auch ein Beispiel gesagt an meinem Geschäft. Wenn ich in meinem Geschäft diene, ich habe immer nur einen Mund. Ich kann immer nur mit einer Person reden. Manchmal habe ich gleichzeitig drei verschiedene Kunden, dann gehe ich zu dem einen, frage nach dem Begehr, dem anderen. Aber ich kann mich immer nur einer Person zuwenden. So, und wenn Gottes Liebe in mir ist und mich drängt, in dem Moment, wenn ich mit dieser Person rede, dann ist Christus in mir und er redet mit dieser Person. Ich lasse mich durch Gottes Liebe leiten, wie ich dieser Person begegne. Und ich sage nicht, dass es immer perfekt bei mir ist. Ich bin manchmal zickig und manchmal auch ablehnend. Das Beispiel habe ich schon mal erzählt, dass ein Kunde da war, der mich echt genervt hat. Und da habe ich nur die Tür aufgehalten, habe gesagt, alles Gute für diesen Tag. Und habe nur gewartet, dass er rausgeht. So, hinterher habe ich mich gefragt, ob der Herr sich so verhalten hätte. Wir können Fehler machen. Wir können uns fehlverhalten. Wichtig ist nur, dass wir hinterher sensibel sind und das merken. Das war jetzt nicht in Ordnung. Und dann gehen wir wieder zurück. Herr, ich habe deine Hand für einen Moment losgelassen. Wieder zurück. Jesus, nimm mich an deine Hand. Eigeninteresse, Interesse am Nächsten, ich sagte es gerade eben. Und vielleicht noch dieses, ein Mensch, der sich um sich selber dreht, hat immer Erwartungen für sich selbst. Was habe ich heute vor? Wie will ich heute meine Zeit verbringen? Wie kann ich heute ein bisschen mehr Spaß haben? Wo ist mein Handy? Will ein bisschen daddeln. Was lese ich? Auch Politik. Soll ich mich mit Griechenland beschäftigen oder mit dem TTIP-Abkommen mit den USA oder mit dem? Nein, das vergrößert nicht mein Glücksgefühl, also lese ich das lieber gar nicht erst. Also alles dreht sich nur darum, wie kann ich Spaß haben? Wie kann ich mein persönliches Glücksempfinden vergrößern? Kennt ihr diesen Spruch, du bist vom Stamme Nimm? Schon mal gehört, ja, vom Stamme Nimm. Ein Mensch, der durch die enge Pforte gegangen ist mit Jesus, an Jesu Hand geht, ist verändert worden. Das Glück wohnt in ihm, Jesus wohnt in ihm und er sieht das Bedürfnis seines Nächsten und er lebt nach diesem Wort, geben ist seliger als nehmen. Du kannst das aber nicht wollen, weil du es von dir nicht schaffst. Wirklich zu geben, frei zu geben, frei zu lassen, auch zu vergeben. Ein anderer hat sich unschön verhalten. Ein anderer hat mich irgendwie missachtet oder mich nicht gegrüßt oder ich fühle mich von ihm nicht beachtet oder ernst oder wertgeschätzt. In dem Moment denkst du an dich und dann willst du versuchen zu vergeben, aber du schaffst es nicht. Nur mit Jesus können wir das schaffen. Da war noch eine Sache, die ich sagen wollte. Kommt mir jetzt im Moment nicht. Okay, vielleicht komme ich nochmal darauf zurück. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Von der Bedeutung des Grußes. Ich habe mal so eine Momentaufnahme gemacht mit dem Computer, mit dem letzten Betriebssystem Windows 7. Kann man das super machen. So einen sogenannten Snapshot. Und dann sagt er dir einfach, umkreisen Sie das. Und dann habe ich einfach mal meine Konkordanz aufgerufen, mit der ich gerne arbeite. Und alles, was mit Grüßen zu tun hat. Und dann zeigt mir der Computer diese ganzen Verse. Und ihr merkt, ich konnte erst bei Römer 16 anfangen. Da oben drauf kommen noch ein paar und da unten drunter auch noch ein paar. Aber die konnte ich jetzt einfangen. Guckt euch das mal an. Grüßt meinen im Herrn geliebten Ampliatus. Grüßt Urbanus, Apelles, grüßt meinen Volksgenossen und so weiter. Es grüßen euch meine Mitarbeiter und so weiter. Es grüßen euch die Gemeinden der Provinz Asien. Es grüßen euch die Brüder, alle. Fühlt euch nicht genervt, wenn ich das jetzt so alles sage. Ich möchte damit wirklich etwas in euer Herz hineinlegen. Wie oft das vorkommt. Hey, das hat doch wohl eine Bedeutung, oder? Wenn das so oft vorkommt in der Bibel. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ich kann mich noch entsinnen, das hat mich auch damals verletzt, in meiner uralten Gemeinde, wo ich gläubig geworden war und wo ich ein rebellischer Jugendleiter war, sah ich, wie ein Bruder, der später dann mein Schwiegervater wurde, nee, ich glaube, er war es schon, weiß ich gar nicht mehr, und ein anderer Ältester, der mir nicht besonders wohlgesonnen war, aber der später, als er immer älter wurde, bei mir um Vergebung gebeten hat. Ist alles gut geworden, ne? Aber zu dem Zeitpunkt, dann begegnen die beiden sich in der Gemeinde und grüßen sich und küssen sich dabei. Habe ich, glaube ich, nur einmal so bewusst wahrgenommen. Und dann war ich innerlich neidisch. Mich mag er nicht, weil ich ein bisschen rebellischer bin und irgendwie Dinge anders sehe. Aber den Bruder küsse, da habe ich so ein bisschen, es war ein Stückchen Verletzung in mir. So, wir machen das heute ein bisschen anders. Wir umarmen uns oder haben Atem. Wichtig ist dabei, was geschieht beim Grüßen? Was läuft da ab zwischen uns Menschen? Es grüßt euch euer Landsmann Epaphras. Es grüßt euch unser geliebter Lukas, der Arzt und so weiter. Paulus war immer in einer Haltung, der dachte immer an seine Gemeinden. Und zwar nicht nur einfach an die Korinther, er dachte nicht nur an die Thessalonicher, er dachte an einzelne Menschen. Die waren immer auf seinem Herzen. Ich glaube, dass Paulus sein Leben mit Jesus wirklich nicht trennen konnte von seiner Hingabe an die Menschen. Grüßt einander, das heißt so viel wie, ich bin bei dir. Du bist mir in diesem Moment wichtig. Auch wenn wir uns am Sonntagmorgen begrüßen und das dann manchmal ein bisschen schneller geht. Trotzdem, auch in diesem herzlichen Begrüßen ist für diesen Moment, ich bin bei dir. Du bist mir wichtig. Ich bin bei euch. Paulus sagt es immer, mit meinem Herzen und mit meiner Seele. Und es gibt eine Stelle, ich habe mir die aufgeschlagen, ich möchte euch die gerne lesen. Und zwar Kolosser 2, Vers 5 ist das. Da heißt es, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, er war also nicht bei den Kolossern, ja, er war ganz woanders, ich bin leiblich abwesend, so bin ich doch dem Geist nach bei euch anwesend und sehe mit Freuden eure festgeschlossene Kampfstellung und das gesicherte Bollwerk eures Glaubens in Christus. Ich bin bei euch mit meinem Geist. An anderer Stelle sagt er das auch zu den Korinthern. Da ging es um eine Gemeindezucht, um ein echtes Problem. Da sagt er, ich bin jetzt mit meinem Geist bei euch. Der Geist ist das, was Gott erneuert hat in uns. Der Geist ist der Sitz unserer Gottesbeziehung. Aber ich glaube, wenn unser Geist bei einem anderen Menschen ist oder in einer anderen Gemeinde, dann genauso meine Seele, mein Empfinden und meine Gedanken. Das kann nur ein Mensch, der in Christus ist. Das kannst du nur mit Jesus. Ein Mensch, der nicht in Christus ist, vermag das nicht. Der vermag, Empathie zu entwickeln, der wird Mitgefühl haben. Es gibt viele Menschen, es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die mehr Mitgefühl für andere haben als manche Christen. Denn nicht Christ und Nicht-Christ ist der Unterschied, sondern ob ich an Jesu Hand gehe oder ob ich nicht an Jesu Hand gehe. Das ist das Kennzeichen. Warum ist unsere Zeit heute so oberflächlich? Warum sind unsere Beziehungen in der heutigen Zeit so oberflächlich geworden? Und ich glaube, das nimmt noch zu. Man ist in immer mehr Dingen drin, man muss überall mehr mitmachen und mit dabei sein. Und auch wir Christen stehen in der Gefahr, alle möglichen Programme mitmachen zu müssen. Ja, da ist die und die Veranstaltung, da muss ich dabei sein, ich muss dann da dabei sein, ich muss dann da dabei sein und ich muss noch da dabei sein. Und ich sage euch, das ist alles nicht wichtig. Es kommt nicht auf die Menge der Veranstaltungen an, die ich mitmache, sondern es kommt auf mein qualifiziertes Leben an, wie ich mit Jesus lebe. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Jahre und Jahrzehnte lang, natürlich, wenn man auch das noch als Beruf hat und Pastor ist, dann steht man noch mehr in dieser Gefahr. Aber ich sage euch, alle diese Dinge sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir bei Jesus sind. Ich habe eine Deutung für dieses Problem der Oberflächlichkeit. Ich bin mir nicht genügend bewusst, dass ich jetzt in diesem Moment in Jesus Christus bin. Und ich bin mir in diesem Moment nicht genügend bewusst, dass Christus in mir lebt. Wenn ich das weiß, Jesus, du bist jetzt in mir. Ich bin bei meinem Nachbarn, ich fahre mit dem Auto raus, ich treffe meinen Nachbarn. Lebt in dem Moment Christus in mir? Und wenn Christus in mir lebt, wie begegne ich meinem Nachbarn? Nehme ich mir einen Moment Zeit, lasse das Fenster, den elektrischen Fensterheber, wir müssen ja nicht mehr kurbeln, ne? Wir drücken auf den Knopf, Fenster geht runter und ich begrüße meinen Nachbarn mit Herzlichkeit. Ich fahre Auto, ich sehe da vorne den Bummelanten, ich sehe hinter mir den Drängler. Wie reagiere ich, wenn Christus in mir lebt und so weiter? Liebe Geschwister, bevor wir den dritten Punkt uns noch anschauen, möchte ich gerne mit euch jetzt unser Herrenmahl feiern. Wir sind heute hier zusammen, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, dann geht es nicht nur darum, um mich. Herr, ich danke dir für das Brot. Ich danke dir für den Wein. Ich bitte dich, segne mich. Ich bitte dich, stärke mich. Und wisst ihr, und der Herr sagt dann, er flüstert ganz leise, okay, für dich, das ist in Ordnung, das geschieht. Aber denk an deinen Bruder, denk an den Nächsten. Und ich habe Elfriede gebeten und sie hilft mir dabei. Ich möchte mit euch das abschließen, indem wir hier eine Sache uns einmal anschauen. Beziehung früher in der Gesellschaft heute und bei Gott. Das klingt jetzt alles gar nicht besonders christlich, aber wir werden es jetzt gleich sehen. Wenn wir alte Filme uns angucken, ich erinnere mich an einen furchtbaren Film, das Weiße Band zeigt ein Dorf irgendwo in Deutschland, ich glaube in den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts, da siehst du, wie die Generationen noch total aufeinander abgestimmt waren. Da waren die Männer, da waren die Frauen und da waren die Kinder. Da waren die Väter, die Mütter, die Kinder, die Geschwister, die Söhne, die Töchter. Und alles war irgendwie auf eine Haltung von Respekt. Dieser Respekt war in der Regel nicht ehrlich, er war erzwungen. Es war ein erzwungener Respekt. Ich weiß noch, wenn ich in der Straßenbahn war und jemand war auch nur 10 Jahre älter, dann bin ich aufgestanden und habe der Person Platz gemacht. Gibt's heute alles nicht mehr, stimmt's? Das ist verloren gegangen. Heute haben wir keinen Respekt mehr. Heißt das, wir sollten jetzt wieder dahin zurückgehen? Ich will euch was sagen. Natürlich braucht, um der Sünde willen, braucht der Mensch bestimmte Gesetze und Gebote. Aber diese Gesetze und Gebote sind nicht das eigentlich Göttliche. Das eigentlich Göttliche ist die Liebe. So, deswegen gucken wir uns an, um was es für uns wirklich geht. Nämlich, Harald, du hattest es vorhin schon vorgelesen, in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das ist nicht Respekt. Das enthält zwar auch einen Respekt, aber das ist eine göttliche Haltung der Liebe, die mich mit meinem Bruder, meiner Schwester, mit meinem Nachbarn verbindet. Gegenseitige Ehrerbietung ist göttlicher Respekt. Und da werden wir auch Respekt haben, aber das Vordergründige ist die Motivation der Liebe. Das andere, Autorität. Früher war unsere menschliche Ordnung von Autorität geprägt. Und zwar, Autorität hatte einfach ein Älterer, hatte naturgemäß mehr Autorität als ein Jüngerer. Obwohl es manchmal umgekehrt war. Die ältere Person war vielleicht ein Trunkenbold oder war ein unehrlicher Mensch. Und der Jüngere war ein ehrlicher Mensch. Aber trotzdem hat man dem Älteren Autorität gezollt, weil er älter war. Da merken wir, das ist alles nur äußerlich. Ist es wirklich so schlimm, dass wir heute in einer Krise sind, die danach fragt, was ist ehrliche und echte Autorität? Und wir als Christen, wir als Menschen, die an Jesu Hand gehen, haben da eine Botschaft. Und die heißt nämlich, ordnet euch einander unter. Das steht Epheser 5, Vers 21. Bevor es heißt, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, heißt es, ordnet euch einander unter. Als wenn Paulus gespürt hätte, dass es neben der gesellschaftlichen Tradition, die damals einfach die Frauen den Männern untergeordnet hat, noch eine tiefere Ordnung gibt, eine göttlichere Ordnung. Für mich ist die eigentliche göttliche Ordnung, wir ordnen uns einander unter. Und zwar auch die Männer den Frauen. Das müsst ihr nicht jetzt so nachvollziehen, aber ich sage euch, wie ich darüber denke. Ich denke, dass Paulus seine Briefe auch in eine Zeit geschrieben hat, die von bestimmten Ordnungen geprägt war. Das kommt in den Briefen zum Ausdruck. Siehe diese Geschichte mit dem Schweigen der Frauen, sollen zu Hause ihre Männer fragen. Und so weiter. Dieses ordnet euch einander in Epheser 5, 21 ist für mich ein göttlicher, ein wirklich wichtiger, wunderbarer Bibelvers. Und er bedeutet einfach, wir stehen unter Gottes Ordnung. Und die bringt uns dazu, dass wir einander dienen. Männern Frauen und Frauen Männern. Auch nicht nur Kinder den Eltern, sondern auch Eltern den Kindern. Nicht nur Schwache den Stärkeren, sondern auch die Stärkeren den Schwachen gegenüber. Ordnet euch einander unter. Früher gab es Verpflichtungen. Heute hält sich da keiner mehr dran. Ich möchte mich selbst verwirklichen. Wenn mir eine Gemeinde nicht mehr passt, gehe ich in die nächste Gemeinde. Und wenn mir die auch nicht passt, dann gehe ich wieder in die nächste. Und wenn meine Freunde nicht das tun, was ich für gut finde, dann wechsle ich eben meine Freunde. Heute ist schrankenlose Selbstverwirklichung einfach eine Realität unserer Gesellschaft. Und manche bedauern die. Ich sage euch, mir ist es eigentlich ein bisschen egal, denn ich lebe in einer Gemeinde und ich lebe mit Brüdern und Schwestern zusammen. Und da geht es darum, nicht wir verpflichten uns oder wir leben in Selbstverwirklichung, sondern wir wollen sein in dem, was unseres Vaters ist. Das sagte Jesus. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Und wenn ich in dem bin, was meinem Vater entspricht, wenn ich an Jesu Hand gehe, wenn ich da bin, wo Jesus ist, dann weiß ich, dass ich auf mich zu achten habe und dann werde ich ganz natürlich auch Verpflichtungen eingehen. Aber die Verpflichtung steht nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle bin ich an Jesu Hand. Und weil ich das bin, kann ich mich verpflichten. Und das ist dann auch ganz locker. So, früher war unser Leben geprägt von Anstand und Höflichkeit. Gib dem Onkel das richtige Händchen. Ne? Und andere Dinge, machen Knicks und so weiter. Heute ist es alles verloren gegangen. Heute ist einfach Beliebigkeit. Und junge Leute bringen Menschen Respekt und Höflichkeit entgegen, wo sie empfinden, dass derjenige das, wenn zum Beispiel verdient hat, wenn ein Lehrer komisch ist oder nicht in Ordnung oder ein böser oder ein ungerechter Lehrer, dann geben sie ihm keine Höflichkeit. Ist es ein guter Lehrer, dann bekommt er Höflichkeit. Das heißt, unsere Zeit heute ist auf Echtheit ausgerichtet und auf Authentizität. Aber all das hilft uns nicht weiter. Deswegen flüchte ich mich hierhin. Und da geht es um die Freundlichkeit des Heiligen Geistes. Die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit. Da frage ich nicht mehr nach Höflichkeit und ich lebe auch nicht beliebig, sondern ich lebe in der Freundlichkeit des Heiligen Geistes und die wendet sich einfach dem Nächsten zu. Das ist die Lösung des Problems. Ja, natürlich, genau, all das kommt aus der Liebe. Ne? Aber auch ihr Älteren, ne? Oder wir als Älterwerdende, lasst uns aufhören, diese Dinge wieder einzufordern. Wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Die ist vorbei. Unwiederbringlich verloren. Ich glaube nicht, dass wir zu dieser Zeit wieder zurückkommen. Es sei denn, wir kriegen einen richtigen Antichristen, der handfest uns sagt, was wir zu tun haben. Das mag sein. Aber die Zeit ist verloren. Daran orientieren wir uns. Ja? Verantwortung, heute Eigeninteresse. Die Bibel sagt uns, achtet aufeinander. Das ist der Weg. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten gegeneinander. Aber die Menschen, die draußen sind, die könnt ihr links liegen lassen. Sarah, was guckst du mich an? Steht das da? Nein, das steht nicht da. Sarah glaubt mir, da könnte ich alles erzählen, die würde es mir glauben, weil sie auf mich vertraut. Nein, hier steht, befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten gegeneinander und gegen alle Menschen. Auch gegen die Bösen. Auch gegen die Bösen. Ein Mensch, jeder Mensch ist für seine Bosheit verantwortlich. Das ist sein Problem. Ich habe nur ein Problem, ob ich ihn liebe oder nicht. Und ich liebe ihn, weil Christi Liebe in mir lebt. Deswegen akzeptiere ich nicht, was der andere tut. Aber ich begegne ihm mit Liebe und diese Liebe könnte ein Stückchen dazu beitragen, dass der andere sich ändert. Liebe Geschwister, jetzt haben wir wirklich reichlich Predigten über einander und füreinander und miteinander gehört. War doch nicht wenig, ne? Heute, glaube ich, die fünfte. Und dennoch, ich empfinde, es ist immer wieder neuer Stoff drin. Ich denke, beim nächsten Mal möchte ich dann die Kurve kriegen und darüber sprechen, wie in einer Gemeinde das